Ihr Lieben, wir haben heute den letzten Sonntag im Jahr. Und ich möchte gerne an diesem letzten Sonntag und dann auch am Anfang des nächsten Jahres, aber heute einmal ein paar wenige Dinge sagen, die mir irgendwie Gott aufs Herz gelegt hat für das kommende Jahr. 2014, aber das ist natürlich nicht nur für dieses 2014, sondern für unsere Zukunft. Und wenn wir nachdenken darüber, was ist denn wichtig dem Herrn, dann wird jeder von uns eine ganze Reihe von Dingen empfangen und es gibt eine Fülle. Was ist nicht wichtig, was auf dem Herzen des Vaters ist? Das ist gar keine Frage. Aber ich möchte drei Dinge heute nennen, die mir irgendwie so Gott aufs Herz gelegt hat, unter einer Fülle von anderen Dingen. Das ist ganz wichtig. Es sind nicht die wichtigsten Dinge, aber ich glaube, dass es einfach drei Aspekte sind, die mir einfach wichtig erschienen sind. Das erste ist ein Wort. Und dieses Wort heißt Leidenschaft. Einfach Leidenschaft. Ich empfinde so stark, dass der Herr möchte, dass wir viel, viel mehr Leidenschaft entwickeln. In diesem kommenden Jahr und darüber hinaus natürlich, das ist nicht nur für dieses Jahr. Ich habe vor wenigen Wochen über eine Stelle gesprochen aus der Offenbarung, über dieses Sendschreiben an Laodicea, wo von diesem lauwarmen Christentum die Rede ist. Das ist genau dasselbe, was ich jetzt meine mit Leidenschaft. Ihr Lieben, ich denke, und das möchte ich mit großer Deutlichkeit sagen, dass ein lauwarmes Christentum hat keine Auswirkung. Weder für uns noch für die Welt. Eine lauwarme Gemeinde, ein lauwarmer Christ ist jemand, der nicht für Gott wirklich gebraucht werden kann, für die Berufung, die er hat. Ihr Lieben, wenn wir in unserer Berufung wachsen wollen, wenn die Gemeinde in der Berufung wachsen wollen, dann brauchen wir Leidenschaft. Eine Leidenschaft für Jesus, eine Leidenschaft für sein Reich. Und ich will das so gerne in meinem eigenen Leben mir vornehmen oder merken, dass es darum geht, in der Leidenschaft für Jesus zu wachsen. Ich glaube, dass das Gott am allermeisten gefällt und dass er sich das am meisten wünscht, dass wir leidenschaftlicher werden. Und dass wir das in allen Bereichen unseres Lebens sozusagen auch leben. Dass wir leidenschaftlich Jesus lieben, nicht nur irgendwie lieben. Dass wir leidenschaftlich sein Wort lesen, nicht nur, weil es Pflicht ist für uns als Christen. Dass wir leidenschaftlich seine Gegenwart suchen. Dass wir leidenschaftlich unseren Dienst tun, nicht nur irgendwie. Dass wir leidenschaftlich beten, nicht nur irgendwie. Dass wir leidenschaftlich andere Menschen um Vergebung bitten, wenn es darum geht, sie um Vergebung zu bitten. Leidenschaftlich. Dass wir leidenschaftlich vergeben, nicht nur unter Zwang, weil ja Gott das will. Leidenschaftlich vergeben. Dass wir leidenschaftlich Jesus gehorsam sind. Dass wir leidenschaftlich gegen Sünde in unserem Leben auftreten. Und jetzt könnte man die Liste sozusagen fortsetzen. Ihr versteht, da gibt es immer mehrere Möglichkeiten, wie wir leben in der Nachfolge Jesu. Halt irgendwie oder leidenschaftlich. Und das, was Jesus am meisten möchte, ist, dass wir leidenschaftlich die Dinge tun, die er uns aufs Herz legt. Begonnen mit unserer leidenschaftlichen Liebe zu ihm. und dass das wächst. Dass das wächst. Ihr Lieben, wenn da keine Leidenschaft in unserem Leben ist, in unserer Nachfolge Jesu, in unserer Hingabe, in all den Dingen, die ich aufgezählt habe, dann sind wir nutzlos für Jesus. Das ist so wichtig, weil Jesus ja selber sagt, wenn ihr lauwarm seid, dann speie ich euch aus. Das ist nicht effektiv. Und ich glaube, dass es deswegen gerade auch für das kommende Jahr etwas Wunderbares wäre, wenn wir uns danach ausstrecken, leidenschaftlicher zu werden. Dass wir eine leidenschaftliche Gemeinde sind. Dass wir leidenschaftlich Verlorene zu Jesus führen. Leidenschaftlich. Nicht, weil es ein Missionsauftrag ist und wir müssen halt gehorchen, sondern mit einem leidenschaftlichen Herzen. Und ihr Lieben, wenn es gibt eine Reihe von Dingen, die diese Leidenschaft immer wieder blockieren in unserem Leben. Und das, was wahrscheinlich am häufigsten unsere Leidenschaft für Jesus und für diese Dinge blockiert, das sind wahrscheinlich die vielen, vielen, vielen negativen und schwierigen Umstände, in denen wir leben müssen manchmal. Die Umstände unseres Lebens, die scheinen uns immer die größten Hindernisse zu sein für ein leidenschaftliches Gehen mit Jesus. Diese Umstände können ganz verschieden sein. Es sind vielleicht finanzielle Umstände. Wir kommen einfach nicht heraus aus unseren finanziellen Problemen. Und das drückt ununterbrochen unsere Stimmung. Das hindert uns in unserer Leidenschaft für Jesus, auch in unserem Vertrauen zu Jesus, in unserer Liebe zu Jesus. Es mögen berufliche Umstände sein, die so schwierig sind in unserem Beruf, oder wir sind arbeitslos. Es können Krankheiten sein, wo wir nicht wirklich eine Heilung erleben. Es können persönliche Umstände sein, Nöte, ein Todesfall. Das Alter kann ein Umstand sein, das uns aus unserer Leidenschaft sozusagen und die Gebrechlichkeiten des Alltags, Enttäuschungen, gebrochene Herzen, was auch immer. Da gibt es so vieles, was immer wieder diese Leidenschaft dämpft. Und ihr Lieben, ich denke, dass es wichtig wäre, dass wir zu einer Leidenschaft durchbrechen, im Sinne eines Wachstums hinein, das unabhängig wird von Umständen. Das wäre eine fantastische Sache. Wenn wir als Einzelne, wenn wir als Gemeinde mehr und mehr in eine leidenschaftliche Nachfolge Jesu hineinfinden, die unabhängig ist von dem, wie es uns gerade geht. Ihr Lieben, auf natürlicher Weise ist es ja so, dass wenn wir negative Umstände in unserem Leben haben, dann der Effekt davon ist nicht Leidenschaft für Jesus, sondern das Gegenteil. Wir haben negative Gefühle, eine negative Stimmungslage, Angst, Depression, Enttäuschung, was da alles kommt. Das ist die natürliche Folge von negativen Umständen. Das heißt, es ergibt sich nicht von selber, dass wir leidenschaftlich sind. Denn die Umstände sprechen vielmals dagegen. Es ist leicht, leidenschaftlich für Jesus zu leben, wenn es innerlich und äußerlich keine Probleme gibt gerade. Wenn wir so irgendwo in einer Situation gerade leben, wo wir Wunderbares mit dem Herrn erlebt haben und auch äußerlich passt alles, es läuft so das Leben so wunderbar dahin, aber das ist nicht die Realität unseres Lebens für die ganze Zeit unseres Lebens. Da gibt es andere Dinge und Gott lässt sie auch ganz bewusst zu. Denn er möchte gerne, dass wir eine Leidenschaft entwickeln für ihn, trotz der Umstände, in denen wir leben. Und ich glaube, da liegt irgendwie ein Schwerpunkt, den der Herr setzen möchte, jetzt für 2014 sage ich einmal, aber das geht dann natürlich weiter, dass wir wachsen in einer Leidenschaft für Jesus. Dass wir auch mit einer Leidenschaft den Problemen und den Nöten und den Umständen unseres Lebens begegnen, mit Leidenschaft. Und das geht nur, wenn wir uns persönlich dazu entscheiden. Leidenschaft kommt nicht von selber, sondern wir müssen sie wollen. Und wir müssen uns entscheiden. Das heißt, wir müssen uns mit unserem persönlichen Willen dazu entscheiden, daran festzuhalten. Das ist unsere Entscheidung, die mit Leidenschaft zu tun hat. Daran festzuhalten, dass ganz egal, in welchen Umständen wir leben, Jesus der Herr dieser Umstände ist. Dass ganz egal, wie das Leben aussieht und welche Enttäuschungen wir haben, dass er über diesen Enttäuschungen steht und dass wir anfangen, im Namen Jesu und im Gehorsam ihm gegenüber, dass wir sozusagen die Herrschaft Jesu über jedes Problem proklamieren. Mit Leidenschaft. Je tiefer die Not ist, je größer die finanzielle Sorge ist und alle diese Dinge, dass wir mit noch mehr Leidenschaft sagen, Herr, du bist der Herr auch des Geldes, du bist der Herr der Finanzen, du bist der Herr der Arbeitsplätze, du bist der Herr der Krankheit und so weiter. Dass wir mit Leidenschaft diesen Problemen begegnen. Nicht einfach uns ergeben und sagen, ja Herr, wenn du willst, du kannst uns ja herausholen. Oder wie auch immer. Und ihr Lieben, das ist sozusagen ein so wesentlicher Aspekt, dass wir, auch wenn es ganz schwierig ist in unserem Leben, trotzdem in dieser Leidenschaft bleiben. Und in diesem Vertrauen, leidenschaftlichen Vertrauen, dass Jesus der Herr ist über jeden Umstand in unserem Leben. Und dass wir diese Herrschaft proklamieren. Und ihr Lieben, dass wir sozusagen aus die Umstände es nicht dazu bringen lassen, dass wir uns aus dieser Leidenschaft herausführen. Ihr Lieben, ihr wisst, ihr kennt diese Geschichte vom Apostel Paulus und dem Silas im Gefängnis in Philippi. Sie haben die Höchststrafe an Schlägen bekommen. Also das ist doch keine Situation, sozusagen, die hervorbringt eine leidenschaftliche Anbetung. Ja, ganz das Gegenteil. Denen war überhaupt nicht zur Anbetung zumute von ihren Schmerzen her. Aber sie haben sich entschieden, dass sie Jesus angebetet haben. Im Gefängnis, unter größten Schmerzen. Das war eine Entscheidung, das war nicht das natürliche Ergebnis ihrer Schläge. Das ist ein Extrembeispiel, aber es zeigt so viel. Ihr Lieben, wenn man sozusagen anschaut, die Liste, die Paulus ja an manchen Stellen auch schreibt in seinen Briefen über die Umstände seines Lebens, dann merkt man, diese Liste ist unglaublich gefüllt mit solchen negativen Umständen, die man sich gar nicht in einem Leben vorstellen kann. Wie er verfolgt wurde, geschlagen wurde, gesteinigt wurde, knapp dem Tod entkommen ist und so weiter und so weiter. Diese Liste ist unendlich lang. Und trotzdem war er leidenschaftlich. Diese Leidenschaft, die muss unabhängig werden, auch in unserem Leben, von dem, wie es uns gerade geht. Und deswegen konnte dann auch Paulus sagen, ich kann sozusagen zufrieden sein und wunderbar leben, ob es so in meinem Leben ausschaut oder so in meinem Leben ausschaut. Ob ich viel habe oder Mangel erleide, das ändert nichts. Das ändert nichts an meiner Leidenschaft für Jesus. Und ich glaube, darum war er so effektiv, weil er nie die Leidenschaft verloren hat für Jesus. Aber er musste sich natürlich auch immer und immer wieder dazu entscheiden. Und ihr Lieben, Gott kann mit den Umständen unseres Lebens unterschiedlich umgehen. Unsere Aufgabe ist, dass wir leidenschaftlich in den Umständen mit Jesus weitergehen und ihn als Herr aller unserer Umstände sozusagen proklamieren. Und dass wir uns auch nicht durch die Umstände davon abhalten lassen, leidenschaftlich unseren Dienst im Reich Gottes zu tun. Wisst ihr, diese Umstände, die können uns dazu bringen, dass wir überhaupt stimmungsmäßig ständig am Boden sind. Sie können uns aber auch die Lust nehmen zum Dienst. Und da gilt es, was Jesus auch gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Leidenschaftlich nach dem Reich Gottes zu trachten, das ist ein zuerst. Das heißt, über alle Umstände hinweg. Ob es mir gut geht oder nicht, ich will mit Leidenschaft Jesus dienen. Ob ich krank bin oder gesund, ich möchte mit Leidenschaft seinem Namen erheben und diese Berufung ausüben. Denn die Umstände sind für Gott nie ein Problem. dass er uns vollmächtig gebrauchen kann. Sie sind nur für uns ein Problem, wenn wir sie zum Problem machen. Und einerseits wird dann Gott uns so weiterführen, dass er uns durch diese Probleme einfach wie auf Händen hindurchträgt, ohne dass er sie uns nimmt. Manchmal müssen wir durchs Wasser gehen und merken, das Wasser, wir ertrinken nicht, weil er mit uns geht. Aber ihr Lieben, und das ist jetzt das Zweite, was ich sagen möchte für das Jahr, das hängt jetzt mit diesem Ersten natürlich zusammen. Jesus kann auch anders mit Umständen in unserem Leben umgehen, mit negativen Umständen. Er kann auch unsere Umstände so verändern, in einem Tag, in einer Schnelligkeit, wie wir es nie vermuten würden. Und ich habe den Eindruck, dass das auch eine Botschaft ist für 2014. Dass wir auf der einen Seite mit Leidenschaft ihm dienen, ganz egal wie unsere Umstände sind. Dieses Leidenschaft ist Nummer eins. Dass wir aber auch mehr vielleicht als bisher damit rechnen sollen, dass Gott manchmal mit einer Geschwindigkeit, die uns den Atem raubt, Dinge verändern kann, Umstände verändern kann, wie wir es nie für möglich gehalten haben. Ich habe vor kurzem eine Botschaft gehört von Bobby Connor, den ja die meisten von uns kennen. Und er war im November dieses Jahr in der Schweiz, in Winterthur. Also ich war nicht dort, ich habe es auf einer CD gehört. Und da hat er davon gesprochen, das hat mich gepackt. Und ich habe den Eindruck, das ist eine Botschaft auch für uns. Er hat als Botschaft für 2014, auch er hat das so empfangen. Deswegen nehme ich das jetzt auch als ein prophetisches Wort, das auch für uns irgendwie gültig ist. In diesem Zusammenhang, Gott kann in einem Tag, das heißt in kurzer Zeit, in einer unglaublichen Schnelligkeit, es geht nicht nur um einen Tag, sondern es geht um eine unglaublich rasche Zeit, auch Dinge verändern, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Die wir gar nicht für möglich halten würden und auch die Art und Weise, wie er das tut. Und dass wir anfangen, diese Möglichkeiten zu erwarten und ernst zu nehmen. Dass auch in diesem Jahr mehr von diesen schnellen Veränderungen stattfinden. Gott hat dem Bobby Connor ein Wort gegeben, eine Bibelstelle. Und die möchte ich euch jetzt auch kurz vor Augen führen, weil sie eine Botschaft bindet. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, in der das sozusagen zum Ausdruck kommt und in einer Geschichte merkt man sich eine Botschaft am besten. Und ich bin in meinem Herzen sehr berührt durch diese Geschichte auch, weil ich glaube, da steckt eine Botschaft dahinter auch für das kommende Jahr für uns. Also für uns persönlich und auch für die Gemeinde. Diese Geschichte steht im 2. Könige Kapitel 6 und in Kapitel 7. Einige kennen sie, vielleicht einige kennen sie nicht. Da passiert Folgendes. Es geht um Samaria, das ist die Hauptstadt von Nordisrael. Israel war in zwei Teile geteilt, Nordreich und Südreich. Nordreich war Samaria, Südreich war Jerusalem. Und die Situation, die hier geschildert wird, ist, dass der König von Israel, also vom Nordreich, mit der Bevölkerung in Samaria, in der Stadt Samaria, ist angegriffen worden von den Aramäern, von dem König von Aram. Und der König von Aram konnte die Stadt nicht erobern, aber er hat folgende Taktik gewählt. Er hat diese ganze Stadt umlagert, sodass niemand aus der Stadt heraus konnte und hatte nur einen Sinn, einen Zweck, diese Stadt vollkommen auszuhungern. Völlig auszuhungern. So lange zu bleiben, bis alle tot sind. Ohne militärischen Eingriff. Und die Situation in Samaria, in der Stadt, wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und es wird dann berichtet, da kam eine Frau zum König, also zum israelitischen König, und hat ihm davon erzählt, dass sie schon anfangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Sie haben angefangen, ihre eigenen, wie groß muss da der Hunger sein, wenn das passiert? Es gab kein Mehl, kein Weizen, keine Gerste, nichts. Kein Fleisch mehr, alles nicht. Ich glaube, 5 Tiere hatten sie noch. Und in dieser Phase war das natürlich für Israel lebensgefährlich. Für die Leute in Samaria. Nun, der König von Samaria, der israelitische König, hatte nichts anderes zu tun, als den Propheten Elisa, der auch in der Stadt war. Elisa, nicht Elias, sondern Elisa. Diesen Elisa zu beschuldigen. Und gesagt hat, er ist schuld an der Katastrophe, dass wir jetzt sozusagen alle hier zugrunde gehen. Und er hat einen Boten zu Elisa gesandt und er ist dann selber auch nachgekommen, mit der Absicht, Elisa zu töten. Und sie kommen in das Haus des Elisa, und der Elisa, als er den König dann sieht, er hat ihn dann nicht getötet, aber der Elisa hat ein Wort gesagt. Und dieses Wort lautete, morgen um dieselbe Zeit, also in einem Tag, werdet ihr so viel zu essen haben, wie ihr euch nie vorstellen könnt. Morgen um dieselbe Zeit werdet ihr Weizen und Gerste um einen Spottpreis im Tor kaufen können. Und ihr werdet in Fülle etwas zu essen haben. Also der Prophet kündigt an, innerhalb eines Tages eine unglaubliche Veränderung. Vom Tod zum Leben geradezu. Als der Anführer der Soldaten von dem israelischen König das gehört hat, was der Prophet da gesagt hat, hat er ihn lächerlich gemacht. Und hat gesagt, das glaube ich dir nicht, das ist unmöglich. Das wäre ja so, sagt er lächerlich, wie wenn Gott im Himmel Fenster machen würde und vom Himmel herunter Gerste und Weizen herabschütten würde. So unmöglich ist das. Und der Elisa antwortet ihm, diesem Anführer, und sagt persönlich zu ihm, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, was passiert. Aber du wirst nichts davon essen. Nun, da war eine Ankündigung. Wie wird Gott das machen? Also wenn die Geschichte da enden würde, dann würde jeder von uns jetzt nachdenken, du meine Güte, wie macht denn das jetzt Gott? Gut, Gott ist allmächtiger, kann alles Mögliche machen. Trotzdem für die Leute dort war das eine Unmöglichkeit. Er hätte schon längstens ja auch eingreifen können durch militärischen Sieg oder wie auch immer. Ihr Lieben, es ist sehr, sehr, es berührt mein Herz, muss ich sagen, wie er das macht. Da gab es 4 Aussätzige. Israeliten, die in Samarien sozusagen zu Hause waren, in der Stadt. Also Israeliten waren das. Aber weil sie Aussätzige waren, durften sie nicht in der Stadt leben. Sie waren außerhalb der Stadt. Und sie haben da außerhalb der Stadt sozusagen lebendige Leichname waren das praktisch, ja. Sie waren aussätzig. Die Glieder sind ihnen abgefallen. Und gleichzeitig kurz vor dem Verhungern. Sie hatten ja auch nichts zum Essen. Sie haben sich außerhalb der Stadt in Höhlen herumgetrieben. Und sie waren zu dieser Zeit gerade vor dem Tor, vor dem Stadttor, außerhalb der Mauern. Und die 4 Aussätzigen fangen an zum Reden miteinander. Sie besprechen sich und sagen, was machen wir denn jetzt? Es ist sowieso hoffnungslos. Es ist alles aus mit uns. Wenn wir in die Stadt hinein wollten, dann werden sie uns erstens nicht hineinlassen, weil wir Aussätzige sind, und zweitens haben sie selber nichts zum Essen. Also auch wenn wir in die Stadt hineinkämen, würden wir sterben. Wenn wir hier bleiben und nichts tun, sterben wir auch. Also es ist ja hoffnungslos. Es gibt nur eine Mini-Chance. Das Wort Mini-Chance steht nicht in der Bibel. Ja, das ist mein Wort jetzt. Ja. Es gibt nur eine Mini-Chance. Und dann haben sie sich gesagt, was wäre, wenn wir in das Lager der Aramäer gehen. Was wollen wir verlieren? Wenn sie uns töten, dann sterben wir. Das ist eh unser Schicksal jetzt. Was ist nur ein bisschen früher dann? Wenn sie uns aber aufnehmen sollten, wieder erwarten, dann bekämen wir vielleicht etwas zu essen. Denn in dem Lager gab es ja genug Essen bei den Feinden. Die lebten ja in Hülle und Fülle, das war ja kein Problem. Nur in der Stadt war die Hungersnot groß. Gut, sie haben sich geeinigt, das zu tun. In der Abenddämmerung nähern sie sich dem Lager. Und als sie am Rande des Lagers waren, bitte, das ist kein Märchen jetzt, gell? Können wir nachlesen, in 2. Könige 6 und 2. Könige 7. Und als sie am Rande des Lagers waren und das Lager sahen, da bemerkten sie, dass kein Mensch im Lager war. Sie haben mit ihren Augen gesehen, dass kein einziger von den Soldaten des aramäischen Königs im Lager waren. Und dann sind sie vorsichtig hinein und sind in Zelte hinein, war niemand da, weit und breit niemand zu sehen. Sie haben angefangen, ihre Bäuche zu füllen, da war fertiges Essen bereitet. Es war so, wie wenn gerade, bevor sie kamen, alle aus dem Lager hinausgegangen wären. Sie haben angefangen zu horten Dinge und Kleidungsstücke und alles Mögliche, was sie gefunden haben, haben sie versteckt, heißt es, ja. Was war geschehen? Kurz bevor die vier Aussätzigen in das Lager kamen, hatte Gott in dem Lager der Aramäer eine heftige Verwirrung hervorgebracht. Wodurch? Er hat die Aramäer hören lassen, ein Getöse von Kriegslärm. Ein so großes Getöse, dass sie meinen mussten, da kommen ja ganze Heere von allen Seiten auf uns zu. Und sie haben so eine panische Angst bekommen, dass sie Hals über Kopf alles liegen und stehen gelassen haben und so weit als nur möglich, Gott hat schon gesorgt, wie weit es notwendig war, haben sie das Lager verlassen, sodass kein einziger übrig geblieben ist. Keiner mehr war im Lager. Aber das Lager, das war voll mit Nahrung und mit allen Dingen. Nun, die vier Aussätzigen, heißt es, die haben angefangen, da sich zu erfreuen. Und es steht dann, und während sie das so taten, bekamen sie ein schlechtes Gewissen. Das Wort Gewissen kommt davor. Bekamen sie ein schlechtes Gewissen und sie dachten an ihre Landsleute da innerhalb der Stadt in Samarien, ja, die ja nichts zum Essen hatten. Und sie dachte, das geht jetzt eigentlich nicht, da haben wir ein schlechtes Gewissen, wir schlagen uns die Bäuche voll und die verhungern da einer nach dem anderen. In dieser Nacht könnten ja wieder Dutzende oder Hunderte sterben. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir werden das unseren Landsleuten mitteilen. Sie laufen zurück zur Stadtmauer, sagen dem Torwächter, was sie gesehen haben. Der Torwächter meldet es dem König, dem israelitischen König. Und als der König das hört, ist er sehr, sehr vorsichtig und denkt sich, das könnte ja ein Trick sein. Das könnte ja eine feindliche Strategie sein. Die Feinde, die haben sich kurzfristig aus dem Lager zurückgezogen, um die Israeliten, die vor Hunger sterben, das Lager stürmen und herauskommen. Und wenn sie dann im Lager sind, die Israeliten, in dem feindlichen Lager, dann kommen sie aus ihren Verstecken heraus, nehmen sie gefangen und die Stadt ist offen und sie können hinein. Doch eine tolle Strategie. Und deswegen war er gar nicht so begeistert, jetzt sozusagen in dieses Lager zu gehen. Was hat er gemacht? Es gab dann einen Rat, der so war, er soll doch ein ganz kleines Truppe, 4, 5 Leute, die übrig gebliebenen mit den übrig gebliebenen Pferden und Wagen, sie haben ein paar übrig lassen, sollten so einen Spähtrupp machen. Es war ja Nacht. Und diese sind dann ins Lager und haben sich ausführlich das angeschaut, wie es ausschaut und gründlich das inspiziert und sind zu derselben Entscheidung gekommen. Die sind weg, weit weg. Also so weit, dass man sie auch nicht, wenn man noch weiter über das Lager hinausging, finden konnte. Und dann kommen sie zurück und berichten das dem König. Und dann wurden die Tore geöffnet. Und dann stürmte es. Wirklich, sie stürmten die Israeliten hinaus in dieses vollgefüllte Lager der feindlichen Soldaten. Und da fanden sie alles, was sie brauchten zum Überleben. der eine Anführer, dem der Elisa prophezeit hatte, du wirst das erleben, du wirst das sehen, aber du wirst nichts davon essen. Dieser Anführer, als die Tore geöffnet wurden, da stand er im Tor. Und die Menge, die ist mit einer solchen Wucht und Gewalt aus dem Tor hinaus, dass sie ihn buchstäblich zertrampelt haben. Nicht absichtlich, das passiert, aber er war es, der zertrampelt wurde und der dort im Tor starb. In einem Tag von der größten Hungersnot zu einem Bankett. Und wie hat das Gott getan? Durch 4 Aussätzige. Wer hätte je gedacht, dass er diese 4 lebende Leichname gebrauchen würde, um ein solches großes Wunder zu tun? Er hat 4 armselige Würstchen, darf ich so sagen, ja, die kurz vor dem Sterben waren, die nicht nur gehungert haben, sondern auch gelitten haben unter ihrer Krankheit. Genau die 4 hat er benutzt, um in einem Tag das größte Wunder für diese damaligen Situation in Samarien hervorzubringen. Ihr Lieben, Gott kann in einem Tag, er kann in einer unglaublich kurzen Zeit Dinge verändern. Er kann uns auf der einen Seite, das noch einmal zu sagen, durch diese Situationen hindurchtragen, durch die Zeit, einer schwierigen Zeit, wie auf Händen. Und es wird uns keinen Schaden geben. Oder er kann eine Situation verändern. In einem Augenblick. Und ihr Lieben, das kann er. Und darum meine ich, dass wir mit einer solchen Haltung auch auf dieses Jahr 2014 zugehen, dass wir in jedem Fall, über jedem Umstand, über jeder Sorge, über jeder Krankheit, über allen Dingen, die uns anfechten, die uns zurückhalten wollen, die Herrschaft Jesu ausrufen mit Leidenschaft. Ob er uns nun hindurchträgt, wie durch das Wasser hindurch und das Feuer hindurch, ohne dass er das Feuer löscht. Oder dass er in einer unglaublichen Art und Weise Dinge verändert. Und wenn er sie verändert, kann er sie langsam verändern. Er kann sie aber auch in einem Tag verändern. Und es ist so wichtig, dass wir auch in dieser Haltung hineingehen in das nächste Jahr. Mit dieser leidenschaftlichen Erwartung, dass Gott große Dinge tun kann. In jeder Weise. Es ist auch groß, wenn er uns durch Wasser hindurchführt. Aber es ist auch groß, wenn er in einem Augenblick oder in einem Tag oder in einer schnellen Zeit die Dinge so verändert, dass wir es gar nicht für möglich halten. Ihr Lieben, das kann passieren im Zusammenhang mit Verheißungen. Da gab es Verheißungen, die haben uns müde gemacht, weil wir nicht einmal einen Anflug von Erfüllung gesehen haben in den letzten Jahren. Und mit einem Schlag kann sich etwas in Erfüllung bringen, was wir nie für möglich gehalten haben. Wir können von Krankheiten gebunden sein und für lange, lange, lange Zeit in diesen Krankheiten leiden. Mit einem Schlag kann die Heilung durchbrechen. Gott kann Dinge tun in einem Moment, in einer Zeit. Ich habe voriges Jahr mal über dieses plötzlich, dieses göttliche plötzlich geredet. Das ist im Grunde genommen eine ähnliche Sache. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur sagen, na ja, Herr, wenn es dir wohlgefällt, dann wäre es ja mal schön, auch so etwas zu erleben. Wir können es auch nicht fordern, aber wir können darauf warten und achten und mit Leidenschaft darauf zugehen, Herr, du kannst. In einer größeren Schnelligkeit, als ich je dachte, meine Finanzen verändern. Die Jobfrage ändern, in meiner Krankheit etwas tun, im Zusammenhang mit meinen Verheißungen und Dienst, im Zusammenhang mit gebrochenen Beziehungen, mit einem Schlag kann etwas erneuert werden, was auch immer ist. Und ihr Lieben, in dem Zusammenhang das Letzte, was ich noch kurz erwähnen möchte, das hat dasselbe, das ist eigentlich dasselbe, aber es ist mir so aufs Herz gefallen, ja, dass auch in dieser Weise zu sagen, ich glaube, dass Gott in der nächsten Zeit noch etwas tun wird, das parallel ist zu dem, was ich gerade gesagt habe, unter dem Stichwort Totes lebendig machen. Ich glaube, dass da ein Schwerpunkt wird, dass Gott etwas, was tot war oder tot geglaubt war oder tot geweiht war, wieder zum Leben erweckt. Mir ist da diese Stelle in den Sinn gekommen aus Hesekiel 37, die ihr alle gut kennt, von den Totengebeinen, wo Gott den Propheten Hesekiel hinausführt in einer Vision über ein Tal, und in diesem Tal sieht er nichts anderes als verdorrte Totengebeine. Und Gott spricht zu ihm und stellt ihm die Frage: Hesekiel, glaubst du, dass diese Totengebeine wieder lebendig werden? Interessante Frage. Er sagt nicht, ich mache jetzt diese Totengebeine wieder lebendig, sondern er stellt ihm die Frage. Das ist hochinteressant. Ich glaube, dass Gott uns auch in der nächsten Zeit, Gott manchmal so eine ähnliche Frage stellen wird. Glaubst du, dass dieses Tote, was dir vor Augen ist, wieder lebendig werden kann? Und der Prophet Hesekiel, der sieht diese Totengebeine und sagt, also es ist, wenn ich mir das anschaue, ist es völlig unmöglich. Aber er traut sich nicht sagen, nein, ich glaube das nicht, weil er kennt ja auch Gott. Und er weiß ja, dass auch Gott sozusagen Unmögliches möglich machen kann. Aber er traut sich auch nicht sagen, ja Herr, natürlich glaube ich das. So antwortet er, Herr, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Das ist die Antwort. Du weißt es, Herr. Und dann spricht Gott zum Hesekiel und sagt, weissage, prophezeie über diesen toten Gebeinen. Und sag, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ich werde Lebensodem über euch bringen und ihr werdet leben. Das ist das Wort, das der Hesekiel über diese Totengebeine zu prophezeien, zu proklamieren, zu weissagen hat. Und er tut es. Er tut es in ein zweimal, es ist so ausführlich, diese Geschichte zu erzählen. Und es passiert. Im Zusammenhang mit dieser Stelle geht es ja um Israel und das zerstreute Israel. Und wo Gott auch dann sagt, und sie werden sagen, ja, es ist aus mit uns. Es gibt überhaupt keine Hoffnung mehr für uns. In diese Situation hinein sollte Hesekiel das sagen. Und ihr Lieben, wir leben heute in einer Situation, wo dieses Wort in Erfüllung gegangen ist. Nicht nur in der Vision des Hesekiel, sondern in der Wirklichkeit. Denn aus der Asche von Auschwitz und den Konzentrationslagern und der Ermordung von Juden hat Gott etwas Neues geschaffen, nämlich, was in dieser Prophezeiung ja vorkommt, einen Staat Israel. Die Gebeine werden sich wieder zusammentun, sie werden einen Körper formen, das war das Bild für den Staat Israel. Und er ist 1948 entstanden, aus der Asche entstanden, aus dem Tod heraus, aus den Gräbern heißt es dort, wird er die Nation Israel entstehen lassen, neu zur Geburt bringen lassen. Und dann wird der Lebensodem noch einmal hineinfahren und sie werden in ihrem Inneren verändert werden. Und sie werden Gott erkennen und ihren Messias erkennen, wie nie zuvor. Wir sind in dieser Zeit, wo genau das passiert. Und ihr Lieben, ich denke, das ist eine Botschaft. Ich empfinde es, dass Gott mir so auch aufs Herz gelegt hat, dass es sein kann, dass er uns in der nächsten Zeit, auch im nächsten Jahr, vor die Herausforderung stellen wird. In diesem oder jenem Bereich, wo er zu mir, zu dir, zu uns sagt, glaubst du, dass diese toten Gebeine wieder leben. Etwas, was gestorben ist, dass er das wieder hervorbringt. Eine gestorbene Hoffnung und Erwartung auf eine Hilfe, wo wir alles aufgegeben haben, dass uns jemals geholfen werden kann. Eine gestorbene Beziehung. Da ist nichts mehr. aber wir leiden darunter. Und Gott kann sie zum Leben erwecken. Gestorbene Projekte, die wir aufgegeben haben. Und Gott kann sie zum Leben erwecken. Gestorbene Erwartungen, dass sich Verheißungen erfüllen. Und was auch immer, nun, wir sehen als, es ist zu spät. Es ist gestorben. Es ist schon verdorrt. Und irgendwie empfinde ich, dass wir da ein Augenmerk auch drauflegen sollten im kommenden Jahr, dass der Herr uns da irgendwie zeigen möchte, er kann Totes lebendig machen. Totgeglaubtes lebendig machen. Wichtig dabei ist Folgendes. Wenn Gott etwas hat sterben lassen, irgendeine Sache, die wir erwartet haben, dann ist es was anderes. Dann ist es deswegen, weil er diese Sache nicht wollte. Gott wird nicht eine Sache zum Leben erwecken, die er gar nicht wollte. Wir haben uns vielleicht irgendetwas eingebildet oder selbst genommen und es ist nicht eingetreten. Also es geht nur um die Dinge, die Gott selber wollte. Wenn er etwas sterben lässt, weil es nicht auf seinem Willen ist, dann wird das auch nicht mehr auferwecken. Das heißt, wir müssen dem Herrn die Möglichkeit geben, dass er uns selber aufmerksam macht. Dass er uns Offenbarung schenkt über tote Dinge, die er lebendig machen will. Und da dürfen wir uns nicht schrecken davor, dass sie scheinbar tot sind, sondern mehr darauf hören, Herr, sagst du da etwas? Stellst du da eine Herausforderung? Und dass wir nur auf die Dinge zugehen und die Dinge erwarten, dass er sie wieder lebendig macht, wo er redet, wo er uns draufstößt, wo er uns etwas in Erinnerung bringt, wo er etwas uns ins Brennen ins Herz hineinlegt, das ist ganz entscheidend. Wo er nicht dahinter steht, wird er uns nie etwas, wird er nie etwas Totes lebendig machen. Und das Dritte, er wird in vielen Fällen uns mitgebrauchen dazu. Er kann es auch allein tun, das wieder ans, sozusagen wieder erstehen lassen oder wiederherstellen. Aber in vielfachen Fällen möchte er, dass wir im Glauben und im Gehorsam Lebensodem einhauchen in dieses Tote. Und dass wir im Gehorsam mit ihm zusammenarbeiten, so wie der, wie Gott dem Hesekiel gesagt hat, prophezeie du. Und als er dann prophezeit hat, dann sind die Gebeine zusammengerückt. Und so kann es sein, dass Gott uns den Glauben gibt, für das eine oder andere, dass wir es prophezeien, dass wir Leben aussprechen über das, was scheinbar tot ist. Und uns so gebrauchen wird. Und das wieder mit Leidenschaft. Ich schließe mit einer Geschichte, die ihr, oder die meisten von euch kennen, die ich nie vergessen werde. Vor wenigen Jahren, als meine Schwiegertochter, die Katharina, schwanger war, zur Livia, das war so eine Situation, die war im Bilderbuch für mich. Nach wenigen Wochen der Schwangerschaft musste sie wieder zur Kontrolluntersuchung, es war alles okay vorher, und wie sie dann ins Spital kam, hat man einen Ultraschall gemacht, und bei dem Ultraschall hat man keinen Embryo mehr entdeckt. Wo es vorher alles okay war. Das war ein Schock. Sie haben sich sehr bemüht, das so zu machen, dass man wirklich sicher sein kann, dass da kein Embryo sich irgendwo versteckt in einer Falte. Haben dann noch einen Arzt dazu geholt, dass er sich das auch anschaut, und alle sind zu der Überzeugung gekommen, das Kind ist abgegangen, ist gestorben. Da muss man eine Kiretage machen. Sie haben mir gesagt, sie sollen in 2 Tagen wiederkommen und zu einer Kiretage. Das war an einem Mittwoch, wie sie diese Untersuchung hatte. Und sie ist dann zu uns gekommen, nach dem Krankenhaus, das war noch, wie die Uli gelebt hat. Und die Uli hört diese Geschichte und plötzlich, das war übernatürlich, plötzlich hatte sie den Eindruck, dass jetzt der Himmel offen ist. Ich sag's einmal so. Und dass sie jetzt beten kann, was der Herr, was sie möchte, und es wird erfüllt werden. Das kann man nicht machen, ja? Aber sie war gehorsam. Und sie hat der Kathi gesagt, du, ich bete jetzt für dieses Kind. Sie hat die Hand auf den Bauch gelegt und hat ganz schlicht gebetet, ich war dabei, und gesagt, im Namen Jesu rufe ich dieses Kind hervor und es soll leben. und vielleicht zwei, drei andere Sätze. Und sie war überzeugt in diesem Moment, das Gebet, das hat jetzt eine Erhörung gefunden. Das war ein übernatürlicher Glaube. Und dieser übernatürliche Glaube ist noch ein Stück weit gestärkt worden durch eine gleichzeitige Situation, die passiert ist. Denn zu diesem, das war am Nachmittag, waren bei uns im Garten da hinten eine Reihe von Enkelkindern. Auch die Kinder von der Kathi und noch andere Kinder von der Brigitte. Und kurz nachdem wir gebetet hatten, kam ein Enkelsohn herauf, ich glaube es war der Jonathan, der hat gesagt, die Deborah ist verschwunden. Zusammen mit der Sarah, glaube ich, war es. Mit der Sarah, mit einer kleineren, ja. Die sind einfach abgehauen. Sie wissen aber nicht wohin. Natürlich großer Schock. Und wir sind natürlich zuerst einmal durch das ganze Haus gestürzt, weil die kennen ja das Haus sehr gut, ja. Gehen auch manchmal zu Angelika hinunter, da in den Keller. Wir haben überall geschaut, wo sie sein könnten, aber sie waren nicht im Haus. Schock war noch größer. Und dann waren wir drei Erwachsene, die haben uns dann sofort auf den Weg gemacht, eine mit dem Rad und zwei mit dem Auto, und wir sind in verschiedene Richtungen ausgeschwärmt, um zu schauen, wo sie sind. Und die Kathi selber, für die gerade gebetet wurde, ist mit dem Rad gefahren. Und sie ist da hinüber zu der Bahn, da ist die Bahn, ja, in die Heidbrunngasse, und ist sozusagen die Heidbrunngasse entlang der Schienen hinuntergefahren zum Kreisverkehr. Und schon wie sie in die Heidbrunngasse kommt, sieht sie weit vorne, also 100, 200 Meter, die Deborah und die Sarah Hand in Hand mitten auf der Straße gehen. Mitten auf der Straße. Ganz allein so gehen sie dahin. Und sie waren schon ziemlich weit unten auf der rechten Seite, da war noch kein Parkhaus, dort wo das Parkhaus jetzt ist, ja. Da war ein Zaun, aber der war auch offen, da konnte man sehr leicht auf die Schienen. Und links war keine Straße mehr vor dem Kreisverkehr, wo man abbiegen konnte. Und wie die Kathi sie sieht, schreit sie mit lauter Stimmstärke sozusagen, geht's wenigstens auf den Gehsteig? Und wie sie so schreit und sie sieht, sieht sie, dass neben den beiden Kindern ganz langsam ein Radfahrer fährt. Der hat sie begleitet. Und wie die beiden Kinder auf den Gehsteig gewechselt sind, war der Radfahrer verschwunden. Plötzlich verschwunden. Er konnte nicht abbiegen. Rechts war der Zaun, links ist eine Häuserfront. Aber in einem Augenblick, die war weg. Wir haben empfunden, ein radfahrender Engel, gibt's auch, ja, hat sich da der Kinder angenommen und hat sie begleitet. Das war gleichzeitig, sind die abgehauen sozusagen, wie die Uli gebetet hat. Und das ist unmittelbar darauf geschehen. Das war natürlich noch einmal eine Ermutigung, dass hier etwas Göttliches am Werk ist, was von Gott her vorgesehen war. Vielleicht wollte der Feind da irgendwas was dazwischen funken, ja? Aber am nächsten Tag, am Donnerstag war das dann, ist die Kathi dann in das Spital gegangen und sie haben einen Ultraschall gemacht, bevor die Curettage, und das Baby war da, in voller Größe und Blüte. Und sie konnten nicht verstehen, niemand von den Ärzten konnte eine Erklärung abgeben, warum man das nicht zwei Tage vorher gesehen hat. Ihr Lieben, ob es sich nun doch versteckt hat irgendwo, in einer Falte, oder ob es Gott zum Leben gebracht hat neu, das ist gar nicht wichtig. Wenn sie die Curettage gemacht hätten und vielleicht beim zweiten Mal, wenn es da gewesen wäre, auch nicht gefunden hätte, wäre das Leben ausgewiesen. Das ist die Livia. Wenn ich die Livia sehe, dann geht mein Herz auf. Das war eine Geschichte. Gott kann Totes lebendig machen. Also Tod, Geglaubtes, Tod, Geweihtes, was auch immer. Aber wir brauchen ein Wort des Herrn. Ein Wort des Herrn. Er muss uns zeigen, was er aus dem Tode hervorbringen will. Nicht, dass ich mir wünsche nur. Und dann will er unseren Gehorsam. Das war ein Risiko für die Uli, ja. Aber sie war so unter diesem Eindruck, dass Gott jetzt gesprochen hat zu ihr, dass sie mit Kühnheit, ich war da dabei, war selber erstaunt, wie sie mit Kühnheit das gerufen hat, im Namen Jesu, das Baby soll hervorkommen und ich spreche Leben diesem Baby zu. Und Gott hat geantwortet, aber er hat zuerst etwas gesagt. Und ich glaube, dass Gott uns vielleicht in diesem Jahr, das vor uns liegt, manchmal in diese Herausforderungen bringt. Glaubst du, dass diese Totengebeine leben werden? Und wenn Gott uns fragt, dann sagen wir besser ja. Aber dann müssen wir auch gehorsam. Das ist ein Risiko. Also er wird uns in mehr Risiken bringen, wo wir im Risiko etwas entscheiden sollen. Und das werden wir nur dann tun, wenn wir leidenschaftlich sind. Das ist der Punkt Nummer eins und bleibt Nummer eins. Amen. Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du in dieser Weise mit uns vorangehen möchtest, wie du es in deinem Wort sagst, wie du uns Beispiele gibst, wie du uns herausforderst und ermutigst. Herr, wir wollen dir auch am Ende dieses Jahres sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die leidenschaftlich ist, die einen Unterschied macht in dieser Welt, in dieser Umgebung. Herr, wir wissen, dass dir eine lauwarme Nachfolge, dass dir das zuwider ist. Und dass wir uns da überhaupt nicht unterscheiden von dieser Welt. Du möchtest eine brennende, eine leidenschaftliche Gemeinde. Und Herr, hilf uns, dass wir dazu unser Ja sagen, dass wir uns entscheiden dafür, von ganzem Herzen, unabhängig in welcher Situation wir sind. Hilf uns dazu. Hilf uns dazu, Herr, dass wir in dieser Leidenschaft vorangehen. Und Herr, wir wollen dir glauben, dass du auch in kürzester Zeit Dinge verändern kannst, die wir nie für möglich gehalten haben. Und dass du Totes wieder lebendig machen kannst. Amen.